Guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist noch gar nicht so lange her. Ich habe Anja vorgestern haben wir uns gesehen. Gell? Und sie hat gesagt, es ist gar nicht so lange her, dass du das letzte Mal da warst. Schön, bist du wieder da. Und ich dachte, ja, mit euch so. Schön, dass ich wieder da sein. Das ist wirklich cool. Ich habe heute ein bisschen die Möglichkeit gehabt, auf heute herauszulesen, was ich gerne will als Predigtthema. Und ich bin auf das hier gekommen. Hat sich jetzt herausgestellt in der vergangenen Woche, dass es vielleicht nicht die einfachste Idee war, zu dem Thema etwas zu sagen. Aber es hat mich wirklich gefreut, es vorzubereiten. Und es kommt heute ein bisschen etwas, ihr müsst euch anschnallen. Ich werde mich nicht mega können zurückhalten in den Sachen, die ich sage. Es steht jetzt alles da, was ich so sage. Und ich weiss, es wird nicht nur entspannend werden heute Morgen. Und gleichzeitig möchte ich euch um Gnade bitten in diesem Sinne. Weil es wirklich, ich kann es nicht erklären, wie Kirche aussieht. Es ist nicht möglich. Gott hat so ein grosses Herz für seine Gemeinde. Und so viel parat. Ich kann euch nur ein kleines Stückchen daraus mitbringen. Und ihr werdet merken am Schluss, es wird wirklich nur ein sehr kleines Stückchen sein, das ich mitgebracht habe. Ich werde es ein bisschen unter das stellen, dass ich auch mutig genug sein darf, nur einzelne Sachen zu sagen. Die Bibel selber sagt ja, im 1. Korinther 13 hat der Paulus selber geschrieben, wir erkennen nur stückweise. Und das stückweise wird heute Morgen, wird sicher nochmal vorkommen von mir, dass es wirklich nur stückweise Stückwerk ist, das, was ich euch heute Morgen wieder zeigen und darüber reden. Aber legen wir los. Und zwar, Kirche, wie wir sie verstehen, können wir nur etwas messen. Einen einzigen Wert. Und ich habe mal wieder das Bild hier mitgebracht. Die meisten von euch kennen es jetzt auswendig, weil ich es auch die letzten drei Predigten immer wieder eingebaut habe. Das ist der einzige Wert, wo wir Kirche dran messen können. Es wird keinen anderen Wert geben. Für die, die es nicht wissen, es soll das Bild von Jesus sein. Einfach, man könnte natürlich auch ein anderes Bild wählen. Das ist nicht einfach irgendeine Person aus dem orientalischen Raum, sondern es soll einfach bildlich sein für Jesus und uns ein helfen, ein bisschen vorzustellen. An ihm allein als Person und nicht an ihm als Lehrer und auch nicht an ihm als gut Mensch, sondern an ihm allein als lebendige und sichtbare Offenbarung von unserem Vater im Himmel können wir Kirche messen. Wir können zurückschauen sicher von ihm in die Vergangenheit, ins Alte Testament hinein, für das werden wir nicht genug Zeit haben, dort finden wir auch ganz viele Bilder von Kirche. Fängt sicher schon an bei Adam und Eva, wo Gott Gemeinschaft hat gepflegt mit seinen Kindern und ihnen hat den Auftrag gegeben, in die Welt hineinzuwirken. Für das haben wir leider zu wenig Zeit, für das anzuschauen, aber wir haben heute schnell ein bisschen Zeit, um zu schauen, wie hat das bei Jesus ausgesehen und wie hat sich das so ein bisschen entwickelt. Kirche und Gemeinschaft der Gläubigen gibt es ja ein paar wenige Zahlen aus dem Neuen Testament, die wir recht genau anschauen können. Es fängt irgendwo an, im kleinsten Kreis, so ein bisschen Jesus und seine drei Kollegen, der Johannes, der Jakobus und der Petrus, wo eigentlich in einem recht kleinen Rahmen eine Art Kirche gelebt haben. Oder dort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich mit den Ungerinnen. Und bei ihnen war es natürlich klar ersichtlich, dass er mit den Ungerinnen ist. Das ist dann weitergegangen, oder ein Kreis wächst. Ja, irgendwann ist ja, das ist ja die Rede von diesen 12 Aposteln. Das leuchtet uns auch noch ein. Irgendwo haben wir dann die 70 oder 72, je nachdem, was ihr für eine Bibelübersetzung habt, die ausgesendeten Jünger, die in die Städte gehen und von Jesus reden und erzählen. Eine nächste Zahl sind 120, die sich Jesus hat gezeigt nach seiner Auferstehung. Irgendwo finden wir auch noch eine Versammlung von 500. Und schlussendlich, die grösste Zahl, die man einfach nennt, so zack, etwas so viel ist es, sind die 3000, die am Pfingsten sind zum Glauben gekommen. Und das sind alles so ein bisschen, jedes von diesen Formaten verlangt ein anderes Umgehen miteinander. Weil wenn ihr jetzt eine Kirche seid, mit 4 Leuten, sagen wir eine kleine Gruppe oder in einer Hausgemeindebewegung, oder wenn ihr eine Kirche seid von 3000 Leuten, wird es ein bisschen anders aussehen. Und es geht ja noch weiter, oder? Es bleibt ja nicht bei den 3000, sondern wir haben im Neuen Testament haben wir Briefe, die an Gemeinden von Korinth geschrieben sind. Oder Gemeinden von Rom. Oder an die verschiedenen Gemeinden von Galatien. Oder? Und wir denken, meine Güte, das ist einfach eine riesen Auswahl. Und wir lesen immer wieder von Apostelgeschichte bis her zur Offenbarung eigentlich. Also könnt ihr alles durchgehen. Immer geht es um die Kirche, um die Gemeinschaft der Gläubigen. Und gleichzeitig, spannenderweise, gibt es keinen Bibeltext, der sagt, und so sieht die Kirche aus. Sondern wir haben einen Haufen Einzelteile. Wir haben ganz viel Stückwerk, wo wir jetzt uns in der heutigen Zeit, wie wir da hocken, ein Bild daraus zusammengesetzt haben und sagen, und so sieht es jetzt für uns aus. Gleichzeitig kann aber niemand sagen, wie das effektiv aussieht. Oder? Also die Lücken zwischen den Einzelteilen sind recht grosszügig und sind rund 2000 Jahre, zerbricht man sich ja den Kopf oder schlägt man sich gegenseitig ein darüber, wie das jetzt die Kirche ausgesehen hat. Das hat schon ganz früh angefangen. Schon rund 500 nach Christus, oder? Hat es schon die erste Trennung gegeben, oder? Irgendwo hat es irgendwo, oder vielleicht sogar 300 nach Christus, die orthodoxe Kirche gegeben und die katholische Kirche. Oder das erste Auseinanderwachsen, wo, wenn wir heute mit diesen Leuten zu tun haben, mit Leuten aus der orthodoxen Kirche, ich weiß nicht, wer von euch das Privileg schon mal gehabt hat, der etwas austauschen, der merkt, die sind komplett anders. Katholiken sind. Die haben wenigstens die gleiche Grundlage, aber die Orthodoxen, die scheinen Jesus gar nicht so zu kennen, wie wir ihn kennen. Die scheinen die Bibel ganz anders zu lesen. Und dort ist schon das erste Mal, hat es schon eine Multiplikation gegeben, nennen wir es mal so. Also plötzlich als eins macht zwei, oder? Wir müssen ein bisschen weniger weit zurück in der Geschichte für auf die Reformation zu stoßen. Wir haben vor kurzem haben wir ja das Reformationsjubiläum von 500 Jahren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch in der reformierten Kirche war während dieser Zeit. Ich bin in Steffisburg, bin in die Kirche gegangen und wir haben heute noch so ein cooles Tassli daheim von dem Reformationsjubiläum. Und dort hat es nochmal wie eine Multiplikation gegeben. Oder? Anstatt am Anfang 1 sind wir plötzlich bei 3 gelandet. Und wie Kirche aussieht, wird von jedem anders verstanden. Und heute sind wir so geübt in dieser Multiplikation, dass wir aus jedem kleinsten Konflikt eine neue Denomination gründen. Oder? Und doch hat Jesus uns eigentlich für uns gebeten. Und hat gesagt, hey, und so wie ich mit dir, Vater, eins bin, so soll es auch sie eins sein. Wir finden das in Johannes 17, lesen das Gebet, ein wunderbar spannendes Gebet, das Jesus betet für seine Jünger auf der einen Seite, für die Thematik, wie sie so miteinander unterwegs sind, aber auch wie sie gesendet sind in die Welt hinein, für sein Herz in die Welt hinein zu tragen. Und ein Teil davon, ihr seht es da hier, das ist der Vers 21, wenn ich schnell nachschauen müsste, hier mehr Versen drauf, Vers 20 bis 23 betet Jesus für die Einheit. Und anscheinend sind wir mega herausgefordert in dem. Weil es plötzlich nicht mehr eine Kirche gibt, sondern es wahnsinnig kompliziert wird mit all den Veränderungen, die es gegeben hat. Der Paulus hat auch schon gewarnt von dem. Und zwar hat er gesagt, die törichten Streitfragen aber und Geschlechtsregister, und ich schaue an, zu welcher Familie gehöre ich, bin ich auch vielleicht noch ein bisschen wichtig, sowie Zwistigkeiten und Auseinandersetzungen über das, über das Gesetz meide, denn sie sind unnütz und nichtig. Was er uns hier zeigt, ist, hey, streitet euch nicht über theologische Fragen. Es ist echt nicht wert. Streitet euch doch nicht über das. Bleibt doch in dieser Einheit drin. Hört doch auf das Gebot, auf das eine Gebot, das Jesus gesagt hat. Und ich gebe euch ein neues. Liebet einander. Denn an dieser Liebe wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und irgendwie, das ist wirklich crazy, irgendwie packen wir das nicht. Wir packen es nicht unter den verschiedenen Denominationen, aber wir packen es auch nicht in den Gemeinden. Ich glaube nicht, ich will es nicht anklagen, aber ich will wie eine Warnung aussprechen und sagen, was richtig und falsch ist. Das haben Adam und Eva auch schon herausfinden. Und bei ihnen ist der Schuss mächtig nach hinten losgegangen, weil sie haben dem Teufel plötzlich Vollmacht gegeben über das, was eigentlich ihnen gehört hat. Und wenn wir anfangen, in den Gemeinden uns auseinanderzusetzen, was richtig und falsch ist, anstatt die Einheit auf Jesus herzusuchen, dann werden wir dem Teufel die Vollmacht geben über das, was Gott uns eigentlich hat eingesetzt. Und zwar als seine Kirche. Sei das als Lokalgemeinde, hier als EG Bremgart oder darüber hinaus. Gleichzeitig möchte ich nicht missachten, dass es die Bibel halt auch unter gewissen Spannungen steht. Oder? Es gibt zum Beispiel das Gebot, wir sollen Vater und Mutter ehren. Finden wir ganz, ganz vor im 2. Mose unter den 10 Geboten. Gehört zu den wichtigsten Sachen. Und an einem anderen Ort kommt Jesus und sagt, wer nicht seine Familie hasst, seine Eltern, seine Geschwister, den kann man nicht nachfolgen. Und jetzt haben wir irgendwo den Anfang vom Alten Testament mit dem Anfang vom Neuen Testament. Und es sagen wie beide, du Vater und Mutter ehren und du Vater und Mutter nicht ehren. Und das ist eine Challenge. Wir überlesen es grosszügig, weil wir haben ja Erklärung dafür, oder? Und das ist eigentlich ein relativ harmloses Beispiel für die Dynamik zwischen richtig und falsch aufzuzeigen, wo wir da reinkommen mit der Bibel. Aber die Fragen für uns sind manchmal ein bisschen komplizierter als das, oder? Thema Ehe für alle. Das zieht einen grossen Kreis in Kirchen rein. Zieht darüber raus, ein bisschen Kreis, aber sicher etwas, was wir uns ganz fest damit beschäftigen. Oder ob eine Frau eine Gemeinde leiten darf, ist auch so ein Klassiker. Etwas anderes, was ganz prominent ist, aber ziemlich unerkannt. Ich habe das mega spannend gefunden. Der Bobby, unser Missionsleiter, arbeitet ja für Campus für Christus, hat ein Beispiel erwähnt. Etwas, was überall ein Thema ist, aber nicht so richtig erkannt, ist das Bibelverständnis. Wenn ich jetzt die Bibel lese, nehme ich das alles wörtlich? Oder stelle ich mir die Frage, ja, wie hätte das denn zumal verstanden müssen werden, in diesem kulturellen Kontext? Und die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, würde ich sagen. Es fließen auch andere Sachen rein. Weil jetzt die Frage, ob eine Frau eine Gemeinde leiten darf, wird sicher in dem Sinne mit so einem Argument geklärt werden. Und jemand, der sagt, schau, ich lese es und hier steht, eine Frau darf nicht lehren, der wird einfach nicht gelehrt. Und andere sagt, ja, aber weißt du, das ist ja kulturell. Und das sind so andere Grundlagen, wo man darauf aufbaut. Und schon schlägt man sich geringe wieder ein darüber, wer jetzt richtig ist und wer falsch ist, anstatt dass wir auf Jesus hören und sagen, wir wollen eins sein und wir wollen das Herz voneinander suchen, denn dann werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und die Herausforderungen, die sind nicht neu. Es hat schon mal ein Gruppchen gegeben von Menschen, die waren recht unterschiedlich gewesen. Die waren zusammengewürfelt aus allen möglichen sozialen Schichten und aus verschiedensten Hintergründen. Der eine war ein Verräter, der irgendwie für die Belagerungsmacht geschaffen hat. Der andere war ein Patriot, der terroristische Mittel hat versucht, alles daran zu setzen, dass die römische Macht dann fortgekommen ist. Wir bewegen uns langsam darauf zu. Oder? Und einer war ein Verräter, der einfach seine ganze Gruppe hat verraten, sein ganzes Team. Und der Petrus von diesen 12 Jüngern war ziemlich impulsiv, ziemlich aufbrausend. Und der Thomas hat alles bezweifelt. Und wir haben ein bisschen das Gefühl, dass die Herausforderungen, die wir hier haben, die Worte, die Jesus hier gesprochen hat, jetzt müssen wir das irgendwie müssen wir das lernen, müssen mit dem umgehen können. Aber wir haben so viele Gemeinsamkeiten im Vergleich zu diesen 12 Aposteln. Das ist wahnsinnig. Die haben so grundsätzlich anders gelebt, Und irgendwie ist es gleich gegangen, weil sie auf den Jesus hergelebt haben. Das ist der einzige Grund, warum es geklappt hat bei ihnen. Weil sie auf ihn geschaut haben. Und wenn ihr einander eigentlich so die Äpfel vom Baum von Erkenntnis zuwerft und schaut, wer ist jetzt richtig und wer ist falsch, dann tut das auf Herzen reissen und die Herzen euch das eins. Und zwar, dass wir uns nicht mehr um ihn drehen, sondern dass wir uns irgendwie um den Baum herumdrehen, wo der Teufel uns dazu verführt hat. Und da wird es nicht eine Schlichtung brauchen. Ich kann mich erinnern, Ich war mal in einem Team, da hat es recht. Da hat man gespürt, da ist einfach etwas nicht ohne. Da hat es zwei Lager. Und es ist echt nicht gut, wie die miteinander umgegangen sind. Und ich habe reingeworfen und gesagt, hey, sollte man das nicht klären? Ich merke, das ist immer noch nicht ironisch. Dann hat es geheiss, ja, wir haben uns mal getroffen, wir haben darüber gebettet und jetzt ist das Problem eigentlich gelöst. Und es ist, für mich ist es so klar, das Problem ist nicht gelöst. Man hat immer noch so, die Herzen waren noch nicht beieinander und man hat das Gefühl gehabt, eine Schlichtung löst das Problem. Aber die Schlichtung löst das Problem nicht, weil das Problem ist, dass wir uns nicht mehr umdrehen, sondern darum, wer jetzt richtig und wer falsch ist. Und wenn wir uns anfangen umdrehen, dann wird er müssen zurecht bekommen, unsere Beziehungen hineinzureden und zu sagen, Janik, du musst jetzt einfach zurücknehmen. Es geht gar nicht darum, dass du recht hast. Es geht auch nicht darum, dass du Rang recht hast, sondern es geht darum, dass jemand zulässt und das Herz anfängt zu verstehen und vor allem mein Herz als erstes anfängt zu verstehen. Und es kostet wahnsinnig viel, jeder von uns, dass wir Kirche leben können, wo wir als Einheit erkannt werden, als diejenigen Jünger, die ihn lieben und die uns einander untereinander lieben, dann wird das bedeuten, dass wir müssen herstehen, die Mauer aus unseren Herzen anreissen und auch zulassen, dass man etwas wehtut, ohne dass wir uns rächen gegenüber. Und ich habe das Gefühl, dort haben wir eine Not, weil das machen wir nicht, weil wir einander viel lieber die Äpfel zuwerfen und sagen, ich bin richtig und du bist falsch. Ich will kurz beten, die Kost wird ein bisschen leichter von diesem Punkt an. Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen ermutigst, weil wir auf dich her schauen wollen und mit dir zusammen wollen Kirche leben wollen. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie Kirche aussieht und dass du uns mutig machst, Kirche miteinander und untereinander zu leben. Amen. Wenn wir nochmal zurückkommen zur Vielfalt von Kirchen, die wir heute haben. Es ist relativ schwierig für mich zu sagen, welche Multiplikation oder Spaltung oder wie wir es nennen wollen, jetzt gut war oder schlecht war. Fakt ist, Gott hat vieles Gutes dadurch hervorbringen. Die Reformation zum Beispiel, währenddem, dass dort wie ein Bruch passiert ist, unter der Christenheit im Allgemeinen, ist plötzlich die Bibel lesbar geworden für einen normalsterblichen Menschen. Für jeden, der einfach auf der Straße war und hat lesen konnte, hat die Bibel in die Hand bekommen und konnte die Bibel lesen. Es ist sogar so weit gegangen, dass man Leute hat beigebracht hat, zu lesen mit der Bibel. Mega cool, stellt euch vor, in der Schule. Dritte Klasse, eure Kinder gehen in die Schule. Sie haben vielleicht angefangen zu schreiben, haben ein paar Bilderbücher gelesen und jetzt bekommen sie mal das Buch in die Hand und es ist die Bibel und man liest da drinnen. Wahnsinn, eine Frucht von Reformation, wo man nicht beschreiben kann, wie gut sie ist. Darum, lasst uns nicht urteilen, was richtig oder falsch ist in diesen Spaltungen. Dort und das bringt eine gute Frucht hervor. Aber lasst uns einen Blick darauf werfen, wie bunt das Feld aussieht von Gemeinden. Ich habe jetzt mal fünf Töpfe drauf da. Könnt ihr in euren Gedanken könnt das irgendwie benennen. Das eine mag vielleicht die reformierte Kirche sein, die andere katholische. Dann vielleicht eure eigene Gemeinde könnt ihr von mir aus auch irgendwo drin tun und dann ist vielleicht noch ein FWG dabei und irgendeine Hausgemeindebewegung. Ich weiß es nicht. Verschiedene Sachen. Und das ist die sichtbare Kirche für uns. Die sichtbare Kirche ist die Kirche, die man logischerweise sieht, hat oft mit einem Gebäude zu tun. In unserem Schweizer Format hat es mit einer Vereinsmitgliederliste zu tun, oft, oder dass man einer Staatskonfession zugehörig ist. Und da gibt es Listen und man findet heraus, aha, das sind Kirchenmitglieder. Das ist Kirche. So sieht es aus. Mit diesem Gebäude und diesen Leuten in dieser Liste drin. Spätestens, wenn jemand hier läuft, zu dieser Tür, falls ein Gast da ist zum Beispiel, dann hast du heute Morgen festgestellt, ah, das ist jetzt also, so sieht jetzt Kirche aus. Bühne, Schlagzeug, Menschen, die Leute, die da sind. Gleichzeitig gibt es aber auch, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dem, gibt es aber auch die unsichtbare Kirche. Gibt es das, die Menge an Menschen, die einfach die Hände und Füße sind von Gott und sie willen tun auf dieser Welt. Und das ist, Das ist nochmal eine kleine andere Schnittmenge, wenn wir dem sagen. Oder wenn wir sagen, die Kirche ist der Leib Christi, der als seine Hände und Füße den Willen von Gott in dieser Welt offenbar machen, dann merken wir plötzlich, okay, da ist jetzt nicht nur eine FWG und eine reformierte Kirche dabei, sondern vielleicht sogar etwas wie Campus für Christus als Missionswerk, das ja Hände und Füße ist. Oder vielleicht ein Geschäftsmann, der seine Arbeit nach göttlichen Prinzipien macht und Menschen Arbeitsplätze bietet, dass sie das Reich Gottes vorwärts bringen können. Vielleicht sogar nichtgläubige Menschen, aber die sagen, ich habe ein Herz dafür, dass Menschen erreicht werden mit Hilfe. Oder es kann eine Hausfrau sein, die einmal in der Woche die reihenziehende Nachbarin einlädt, um mit ihren Kindern zu Mittag zu essen, dass sie ein bisschen Entlastung findet und einen Moment vor Gemeinschaft. Also es kann nebst den grossen Organisationen kann es auch noch mal einzelne Leute sein. Und es wird ging ein bisschen komplizierter, wie das merken. Die unsichtbare Kirche kann plötzlich überall kann sich wiederfinden. Auch außerhalb unserer Lokalgemeinde, wie hier. Und es ist einfach, die Kirche ist dort, wo Menschen in ihrem Umfeld Gott offenbar machen. Und es geht um Menschen, es geht nicht in erster Linie um eine Organisation. Das Wort Ekklesia, wo wir Kirche davon her haben im Neuen Testament, bedeutet die Herausgerufenen. Und heisst nicht die Versammelten oder die Versammlung vielleicht sogar, sondern die Herausgerufenen. Und das heisst, wenn du eine rausgerufene Person bist, dann hat das nicht damit zu tun, dass du hierher kommst, sondern dass Gott dich gerufen hat. Und egal wo du bist, am Arbeiten, in der Familie, am Mittagstisch, du gehörst zu den Rausgerufenen als Mensch. Und das heisst, dass du Kirche bist. Jetzt ist es aber so, dass das nochmal eine ganz neue Dynamik mit sich mitbringt. Oder wenn wir jetzt sagen, okay, vielleicht ist es gleich nicht ganz so kompliziert wie all die vielen farbigen Töpfe, sondern wir sagen, okay, es geht einfach um mich oder um jemand anderes, eine Person, die rausgerufen ist, zur Gemeinschaft mit Gott und um ihn zu offenbaren als Hand und Füße in dieser Welt drin, merken wir plötzlich, ja, gehören dann alle dazu. Also mein Nachbar, der sagt ja, dass er Christ ist. Aber viel von Gott sehe ich nicht in diesem Leben. Und Optimist würde vermutlich sagen, ja, zu dieser unsichtbaren Kirche, da gehören alle, die irgendwo in einem Kirchenregister sind, die irgendwo in einer Vereinsliste sind von einer Freikirche. Pessimist sagt, ja, sehe ich gar nichts. Wenn ich die Bibel lese und die Kirche anschaue, das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Welten. Und ein Realist sagt vielleicht, ja, es gibt gewisse Verschiebungen, oder? Es gibt Leute, die finden sich sicher drinnen wieder. Es gibt Gemeinschaften, die finden sich teilweise drinnen wieder. Dann gibt es solche, die sind wirklich drinnen, solche, die sind wirklich draus. Und so können wir Kirche, das ist der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, es ist so eine herausfordernde Aufgabe. Weil Kirche, wir können sie fast nicht greifen. Gott allein weiss, wer gehört jetzt zu diesen Rausgerufenen. Wir können es gar nicht sehen. Aber wir brauchen ein Gespür für die Dynamik, weil schlussendlich geht es um dich und um mich. In diesem Sinne. Wir können keine Gemeinschaft zwingen, so zu sein, dass wir in diesem Kreis sind, dass wir zu dieser unsichtbaren Kirche gehören. Es wird nicht funktionieren. Probiert es mit eurem Ehepartner. Oder probiert es vielleicht gescheiter nicht. Die meisten haben es vielleicht schon probiert, die verheiratet sind. Nein, irgendetwas reinzudrücken, was ihr jetzt cool findet, aber er nicht oder sie nicht. Das wird einfach nicht funktionieren. Das Konfliktpotenzial, also wahnsinnig, oder? Also, haben wir mittlerweile auch die eine oder andere Episode erlebt. Natürlich nicht weltbewegend, aber wenn es einfach darum geht, am Morgen, sagen wir, steht man auf, macht sich parat, und das eine hat halt ein bisschen länger als das andere, bis man dann in der Schuhe und in der Jacke parat steht. Und dann ist das eine schon gestresst. Und es hat schon beide Wege gegeben, dass irgendwer ein bisschen mehr Zeit hat genommen. Ich dachte, ja, das reicht locker. Und Patrizia steht bereit und sagt, hey, eigentlich haben wir gesehen, wir gehen dann. Und ich dachte, ja, ich habe extra 5 Minuten früher gesagt, dass wir beide bereit sind zu dem Zeitpunkt, wo wir dann wirklich müssen gehen. So unterschiedlich. Entschuldigung, Schatz. Meistens ist der andere Weg um. Aber es gibt auch andere Sachen, wo ich merke, da stresse ich so wahnsinnig. Und da geht es nicht darum, dass der sie mich jetzt machen muss, wie sie ich. Also ich kann ihr nicht sagen, du musst jetzt aussehen. So. Und so können wir in der Kirche noch nicht sagen, du musst jetzt aussehen. So. Das ist übrigens auch wieder, was richtig und falsch ist. Und nicht Beziehung. Vor allem nicht Beziehung zu Jesus. Der einzige Ort, wo er sagen konnte, hat gesagt, hey, der Verhalt ist im Fall falsch. Ist der, wo sie jetzt gehört hat. Sie wissen, was richtig ist. Item, es geht um dich. Um dich allein. Jetzt mal. Für die Frage, wie sehe ich aus in dieser Kirche? Und es gibt ein Ding, oder? Wo ich am Anfang erwähnt habe. Eine Liebe zueinander wird jeder kennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich werde euch hier in diesem Bereich herausfordern. Oder? Kirche fängt sicher dort an, wo zwei oder mehr in meinem Namen zusammenkommen. Wo Jesus sagt, dort, wo zwei oder mehr in meinem Namen zusammenkommen, dort bin ich mit den Ungerinnen. Dort fängt die Kirche in erster Linie an. Hat sicher auch mit Einzelpersonen zu tun, aber ich glaube, es hat auch viel mit Gemeinschaft zu tun. Und da ist die Frage oder die Herausforderung von mir an dich, ist, dass du dir die Frage stellst, schlagen wir uns den Kopf ein, darüber, wer Recht hat. Jetzt geht es zum Beispiel hier. Weil die meisten von euch, außer die Gäste, sind hier daheim. Und ich werde euch wirklich bitten, überlegt euch das ganz konkret. Wo schlage ich mir den Ring ein mit anderen, die hier sind, darüber, wer jetzt Recht hat? Und ich habe mir den Titus-Vers gesehen, und Titus 3, Vers 9. Sollen wir uns ja nicht streiten über solche Sachen. Oder, das ist der eine Punkt, den wir anschauen können, oder der andere ist, wie können wir einander lieben in unseren unterschiedlichen Ansichten? Das ist nämlich auch noch schwierig. Das ist etwas, was wir nicht lernen in der Schule. Schon nicht etwas, was wir lernen daheim in der Regel. Wie gehen wir miteinander um? Ich glaube, es gibt so viele Familien, die zerstritten sind, weil man sich an dem richtig und falsch stößt. Und nicht gelernt hat, sich zu lieben und zu vergeben. Und in allem innen, egal was wir machen, geht es ja um das Ding von dieser Liebe. Oder an der Liebe zueinander wird man erkennen. Und in 1. Korinther 13 ist ja das hohe Lied vor Liebe und es wird ja alles erklärt, wie gut das jetzt die Liebe ist. Und dann kommt später eine Auflistung. Hey, egal was du machst, du kannst selbst dein Leben hergeben. Du kannst dein Leben geben für einen Freund. Und wenn du es nicht aus Liebe machst, dann ist es einfach nutzlos. Und ich will also so weit gehen, wenn wir in der Gemeinde hocken, ins Grinden einschlagen, oder Streitigkeiten haben, schon nur das Zweite, es geht ja gar nicht ums Ganze, es geht um dich persönlich. Das ist einfach nutzlos. Der Paulus hat gesagt, streitet nicht über die Sachen. Und er schreibt es nochmal beim Korinther, wenn er nicht aus Liebe handelt, dann ist es wirklich nicht wert. Und ich würde so weit Gott sagen, wenn wir miteinander einfach Streit haben die ganze Zeit und nicht an Vergebung herkommen, dann lieben wir einander nicht. Und dann klappt das hier nicht. Und ich glaube, das ist etwas vom Markantesten, wo wir daran erkennen dürfen, wer ist in diesem Kreis inne. Der zweite Punkt, da konnte ich gar nicht darauf eingehen heute Morgen. Oder werde ich gar nicht darauf eingehen. Jesus hat den Vater offenbart. Jesus hat gezeigt, wie Gott wirklich ist, wie sein Herz wirklich ist. Und er ist gekommen, er ist gesendet worden von diesem Gott, um das zu sagen, hey, bring ihnen mein Herz. In all den Sachen, die du machst und in dem, was du machst an diesem Kreuz. Und das ist nochmal ein völlig eigenes Thema, nochmal ein ganz neues. Aber Jesus selber sagt nachher in dem Johannes 17, den ich vorhin schon erwähnt habe, wie du mich gesendet hast, so sende auch ich sie in die Welt, meine Jünger. So sollen auch sie gesendet sein. Ihr könnt auch den Missionsbefehl zur Hand nehmen. Und dort findet ihr wieder, wir sollen gehen und Jünger machen. Wir sollen unterwegs sein. Geht in alle Welt hinein. Wir sind gesendet. So nicht heissen, dass wir jetzt alle so Missionare sind und irgendwo hergehen. Aber ich kann zu wenig darauf eingehen, wie das gehen kann aussehen. aber ich habe euch etwas mitgebracht. Es ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber es ist vor allem Eigenwerbung, weil ich es mega cool finde. Ich arbeite hier für Campus für Christus und bei uns, bei My Friends, haben wir das Material da hier. Einige von euch kennen es vielleicht bereits. Und da geht es darum, Jesus zu entdecken. Was hat er eigentlich gemacht in seinem Leben? Wie ist er mit seinen Jüngern umgegangen? Wie hat das ausgesehen? Wie du mich gesendet hast, so sende ich auch sie. Wie ist er den Weg gegangen mit ihnen, für dass sie an den Punkt herkommen? Wie hat er sie zu Menschen gemacht, wo schlussendlich am Pfingsttag von diesen 12 Nasen plötzlich 12 Leiter sind da gestanden, wo er gesagt hat, wir können 3000 Leute können wir anleiten, als Kirche gemeinsam unterwegs zu sein. Und hat Jesus etwas Wahnsinniges gemacht in seiner Lebzeit. In diesen 3,5 Jahren hat er so viel bewirkt in dem Leben von diesen Menschen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, dass plötzlich vom Fischer plötzlich ein Fischer zu einem Leiter wird innerhalb von 3,5 Jahren, wo da steht und eine Predigt haltet und nach 3000 Leute leitet. Wahnsinn. Hier drinnen findet ihr mehr. Ich lege es nachher hinterher, ihr könnt es anschauen. Ich lege eine Liste dazu, ihr könnt es bestellen, wenn ihr wollt. Es kostet 59 Franken das Päckchen. Also es ist eine Studienbibel dabei über die Evangelien in der chronologischen Reihenfolge. Also wie ist das, die Sache alles miteinander wirklich der Reihe nach passiert. Also ihr werdet es sehen, es hat verschiedene Spalten. Die Tür drin rumblättern, es ist wirklich cool. Es hat verschiedene Spalten, wo die verschiedenen Evangelien einander der Reihe nach drin sind. Es hat verschiedene Aufsätze, also Berichte drin, warum das jetzt das funktioniert und wie das man die Chronologie hat herbekommen. Ich lege euch das her, ihr könnt dort gerne reinschauen. Und das sind die zwei Punkte, die ich führen habe. Ich am Anfang habe ich das Stückwerk erwähnt. Und mein Stückwerk heute Morgen ist, dass ich euch weder sagen kann, wer jetzt in dieser unsichtbaren Kirche drin ist, von euch oder irgendwo anders. Ich kann euch auch nicht sagen, dass ihr die zwei Sachen machen, seid ihr drin oder raus. Ich kann euch das nicht garantieren. Es ist nicht möglich, Gott allein weiss, wer das dazugehört. Aber ich habe das Gefühl, wenn ihr nach diesen zwei Sachen orientiert, seid ihr ziemlich safe. Währenddem, dass ich euch natürlich nicht rein ängstigen will, Gottes Willen zu tun. Ich hoffe, ihr spürt mich da. Ich will die zwei Sachen gerne üben mit euch. Das Üben wird vor allem so aussehen, dass wir uns jetzt eine Minute Stille nehmen, wo der Gott werden bitten, euch einen Namen aufs Herz zu legen. Und zwar aus einem von diesen zwei Bereichen. Wir wollen nicht über Bord einfach einen einzigen Namen. Vielleicht gibt noch Gott noch mehr, aber ich möchte euch ermutigen, einen Namen vorzunehmen. Und ihr sagt, fällt in die zwei Bereiche rein. Sei das eine Beziehung, die wiederhergestellt oder aufgebaut oder vielleicht sogar gefeiert werden, vertieft werden. Oder eine Person, die du mehr Platz schenken sollst in deinem Leben, dass sie Gott sehen an dir und in dem, was du tust. Wirklich, es kann alles Mögliche sein. Und ich möchte euch ermutigen, gebe euch jetzt eine Minute Zeit, frage Gott. Gibt mir jemanden aufs Herz aus diesen zwei Bereichen, wo ich meine Liebe kann vertiefen und deine Liebe kann offenbar werden. Oder eine Person, die du mir hersenden willst, damit ich dir zeige. war in der Altstadt. Ich hoffe, das ist einigermaßen gegangen für euch. Wir wollen uns noch normale Minuten nehmen, für das Beten. Und Gott fragen, was ist denn der nächste Schritt mit dieser Person? Wie hat das ausgesehen? Und falls du keinen Namen hast bekommen, ist das auch völlig in Ordnung. Ich kann das gut nachvollziehen. Dann frag doch Gott zum Beispiel, wie er dich als Hände und Füße in deinem Umfeld kann brauchen kann. Dort, wo du bist, du arbeitest in deiner Nachbarschaft. Und wir nehmen uns nochmal Zeit, um zu fragen, was ist der Schritt, den ich mache, auf die Person zu, damit das passieren kann, was wir hier auf der Folie haben. Und bitte. Dann möchte ich zum letzten Teil von meiner Predigt kommen. Und das erfordert ein bisschen Disziplin von euch. Und zwar habe ich vorhin gross predigt, dass zwei oder mehr in meinem Namen zusammenkommen. Und wir wollen das zwei wollen wir üben heute Morgen. Und zwar möchte ich gerne, dass jetzt das, was ihr euch mit Gott habt, darüber unterhalten, dass ihr für das zweite hoch zusammensteht und füreinander betet. Ich tue euch schnell erklären, wie das Ganze aussieht. Ich will nicht, dass sich irgendjemand unwohl fühlt in dem Moment. Darum habe ich wie gewisse Leitplanken oder einfach Hinweise, wie das aussehen kann, mir aufgeschrieben für euch. Und zwar werden wir nachher, wenn ich fertig bin mit Reden, werden wir zwei Gruppen machen. Wieder einen kaufen, falls jemand noch niemand kann den Hang aufhalten, helfe ich ein bisschen koordinieren. Ich will wirklich, dass jeder mit jemandem zusammen kann beten. Weil alles, was wir heute Morgen gehört haben, wünschen wir uns ja von dem, was Gott in unser Leben hineinlegt, dass es auch Frucht trägt. Und darum wünsche ich mir, dass irgendwo in eine Bewegung hineinkommt und in ein Gebet hineinkommt miteinander. Wir werden euch jeweils eine Minute Zeit geben und in dieser Minute müssen zwei Sachen passieren. Und eine Minute ist brutal kurz. Vorher hat sie sich mega lang angefühlt oder hat gehört und ich da vorne geschwiegen habe, weil wenn ihr miteinander redet, ist eine Minute mega schnell vorbei. In dieser Minute werden zwei Sachen passieren. Das eine ist, dass die eine Person ganz kurz sagt, was das Gott ihm aufs Herz gelegt hat, ihm oder ihr. Und zwar mega oberflächlich. Ihr müsst nicht euer ganzes Herz offenlegen, was jetzt Gott, welchen Namen das ist. Schlimmstenfalls ist es, wenn die Person vorne steht. Oder ich habe das Gefühl, ich sollte meine Beziehung mit dir wieder aufbauen. Es braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, um den Mut anzusammeln. Darum, sie sagen doch, Gott hat mir den ersten Punkt aufs Herz gelegt. Ich will die Beziehung mit einer bestimmten Person wiederherstellen. Oder Gott hat mir den zweiten Punkt aufs Herz gelegt. Ich habe das Gefühl, ich sollte mal mit jemandem abmachen aus meinem Umfeld. Wirklich ganz oberflächlich sagen, welcher Punkt es ist und ungefähr, was ihr vorhabt mit dieser Person in diesem Bereich. Denkt daran, wenn ihr eine Minute Zeit habt, habt ihr vielleicht 15 Sekunden für eure Situation zu umschreiben. Dass der andere nach 45 Sekunden hat zum Beten. Wir wollen ja mehr beten als erzählen, oder? Darum bitte ich euch, dort ein bisschen zusammenzureissen. Ich werde das Gebet unterbrechen nach einer Minute. Indem sie selber schnell beten und dann wechseln wir. Dann kann er das andere heute schnell in 15 Sekunden erzählen, was sich vorgenommen hat. Darum, steht doch jetzt bitte alle auf. Die können. Falls jemand nicht kann, dürft ihr auch bleiben hocken. Es kommt sicher jemand zu euch. Und macht schnell Zweiergruppen. Wer noch kein Bärli hat oder noch kein Gespändli, der tut doch schnell die Hand auf, dass ich das koordinieren kann, dass niemand einsam bleiben muss. irgendwelche Hände. Niemand. Das ist grossartig. Wirklich gut. So eine selbstständige Gemeinde, das Fakt. Gut. Und dann habt ihr ab jetzt eine Minute Zeit, um zu erklären, was das Anliegen ist, um füreinander zu beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dürfen Teil von deiner Kirche sein dürfen. Dass wir Teil von deinen Händen und Füßen dürfen sein. Und ich bitte dich, dass du die Sachen, die jetzt bebettet worden sind, wirklich begiessen. Täglich. Und in Situationen hineinredest, dass dort Hoffnung und Mut entsteht. Dass es nicht etwas bleibt, wo wir uns einen Sonntagmorgen haben vorgenommen und am Montagmorgen schon wieder im Alltag hinein muss vertrinken. Sondern dass dein Leben hervorkommt in diesen Sachen, wo wir jetzt dafür beten. Ich danke dir, dass wir deinem Herz nachjagen in diesem Sinne und bitte dich um deine Hilfe durch den Heiligen Geist. Okay, und jetzt das Ganze noch den anderen Weg um. Ihr wisst schon, wie es geht. Und los. Jesus, auf dich her wollen wir uns versammeln und wollen wir wachsen als deine Gemeinde. Und wollen wir wachsen als diejenigen, die dir nachahmen und dir nachfolgen. Und wie du uns der Vater gezeigt hast, wollen wir auch den Vater in dieser Welt zeigen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst. Gerade dort, wo wir vielleicht entmutigt sind oder enttäuscht sind, über das rauszuwachsen und deine Hoffnung zu sehen und zu sehen, was du bereit hast für unsere Umfelder, du bereit hast für unsere Gemeinden, dort, wo wir drinnen stehen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu sehen, wie Kirche bei uns kann aussehen kann, wie es kann aussehen kann, wenn wir Hände und Füße sind für dich. Und lehre uns ganz besonders, uns auf deinen Namen her zu versammeln. Weil wir, ja, dort ist der Ort, wo wir uns geringer nicht einschlagen, wie wir es bei den Jüngern schon sehen dürfen. Amen. ihr dürft sonst wieder abhocken, wenn ihr nachher seid. Und ich komme langsam zum Schluss, oder komme zum Schluss. Ich habe nochmal das Bild vorgenommen. Weil wenn wir all das da hier, das, was wir jetzt gemacht haben, das hat er gemacht wegen mir. Und ich bin euch dankbar, dass ihr jetzt mitgemacht habt. Ein paar von euch haben sich vermutlich auch ein bisschen genötigt gefühlt, weil ihr vielleicht gerade etwas ganz anderes auf dem Herzen hattet. Und es tut mir leid, wenn ihr nicht dort etwas reindrückt. Es geht mir manchmal schon ganz ähnlich, wenn mir jemand sagt, jetzt müsst ihr zusammenstehen beten für das. Aber ich wünsche mir, dass das, was wir heute Morgen haben gemacht, dass wir das anfangen machen miteinander auf ihn her, auf Jesus her. Auf den Mann her, wo wir nachfolgen, weil wenn wir uns um ihn versammeln, dann werden wir Kirche sein. Egal, von wo wir kommen, egal, was wir für einen Hintergrund haben, für eine Denomination oder was auch immer, wenn wir uns um ihn versammeln und ihm nachfolgen, dann werden wir Kirche, sichtbare Kirche.